Herzlich willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency.
Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Interview-Podcast. Ich bin hier heute nach Essen gefahren zur Liane Hampe. Herzlich willkommen, liebe Frau Hampe. Schön, Sie im Podcast zu haben.
Ja, grüße Sie, Herr Halle.
Ja, sehr schön, dass wir heute hier trotz der Bedingungen zusammengekommen sind, natürlich mit reichlich Abstand. Und Frau Hampe, Sie sind ja Geschäftsführerin der Xmera Solutions GmbH, welche ja unter anderem Open-Source-Software für Managementsysteme, insbesondere ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsysteme, entwickelt. Ja. Und ursprünglich kommen Sie ja, haben wir ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen erzählt, aus der Wissenschaft, unter anderem auch aus der Mathematik. Und erzählen Sie doch mal ein bisschen über Ihren Werdegang. Also wo kommen Sie her und warum machen Sie heute das, was Sie eben heute machen, nämlich Xmera Geschäftsführung und Open Source Software für ISMS?
Ja, also da gibt es tatsächlich auch so eine kleine Geschichte zu. Das war jetzt nicht so, dass es irgendwie geplant war. Mhm. Ich habe nach dem Mathematikstudium an der TU Dortmund eine wissenschaftliche Stelle angetreten im Forschungsprojekt. Und die sind ja auch immer zeitlich begrenzt. Das fand ich zu dem Zeitpunkt auch ganz gut, weil ich noch nicht so richtig wusste, wo kann es denn wirklich dann auch hingehen und was soll da noch kommen? Ich habe gedacht, in den 3 Jahren habe ich auch super Zeit, mir da noch irgendwie einen Plan zurechtzulegen. Und im Rahmen des Forschungsprojektes, da ging es einerseits darum, dass ich ein mathematisches Modell entwickeln sollte und zum anderen sollte das aber auch praktisch umgesetzt werden, also das heißt, es sollte der Algorithmus auch programmiert werden, auch zum Verifizieren, ob das ganze Modell überhaupt funktioniert und so. Und dafür hatte ich auch Budget, sodass ich mir so ein kleines Programmierteam leisten konnte und habe dann gedacht, so, jetzt muss aber erstmal, ich habe auch schon davor programmiert, also war jetzt für mich dann auch nichts Neues. Ich wusste genau, was ich brauchte und habe dann so mein ganzes Equipment zusammengesucht und unter anderem brauchte ich auch ein Code-Repository. Mhm. Und das hatte ich dann an der TU Dortmund eine Software gesehen oder ein Kollege sagte, hier bestell mal das und das und dann kriegst du das und habe ich auch gemacht. Und da kam aber nicht nur dieses Code-Repository, da kam irgendwie eine ganze Software, wo das ein kleiner Teil von war. Und erst habe ich das total ignoriert und als dann aber die Mannschaft komplett war und ich gedacht habe, so jetzt musst du denen auch erstmal erklären, was du da eigentlich machst, dieses Forschungsvorhaben, damit die im Thema sind und dann auch da einigermaßen selbstständig arbeiten können. Hab gedacht, wenn ich denen das jetzt ein paar Stunden erzähle, dann wissen die am nächsten Tag überhaupt nicht mehr, was da los ist. Und habe dann angefangen, diese Software zu befüllen, weil das ist so ein Tool fürs Projektmanagement, wo man halt mit mehreren Leuten kollaborativ zusammenarbeiten kann. Und habe dann mit jedem Inhalt, den ich da mehr eingegeben habe, hab ich gedacht, boah, ist das super. das ist so nützlich, so hilfreich. Und dann habe ich so geguckt, was ist das denn eigentlich genau? So ein bisschen versucht, das rauszufinden und habe dann rausgefunden, dass das eine Open-Source-Software ist. Da habe ich gedacht, boah, das gibt's ja gar nicht. Das kann sich jeder einfach so runterladen und installieren. Das ist ja total toll. Und habe das zu Hause auch gemacht, obwohl das überhaupt gar keinen Zweck dafür hatte. Ich habe einfach gedacht, boah, ich muss es haben. Ja. So dieses Haben wollen stand im Vordergrund. Und ich habe auch von dem Tag, wo bei mir so das Klick gemacht hatte, bin ich auch durch die Uni und habe es jedem erzählt. Ne? Mhm. Kennst du das? Und kannst du gut benutzen und in deiner Gruppe und so weiter und so fort. Und zu Hause eben genauso. Meinem Mann gezeigt, guck mal hier, das Neueste, was ich habe, habe ich selber installiert, war gar nicht so einfach, war total stolz, dass ich das hingekriegt hatte. Und er guckte nur ein paar Sekunden da drauf, das war 2016, das war die Zeit, das IT-Sicherheitsgesetz, das kam ja 2015 raus und mein Mann ist im Kritis-Umfeld beschäftigt und dann war das ja für die dann auch der Auftrag bis 2018, so ein Informationssicherheitsmanagement-System auf die Beine zu stellen. Und dann guckte er nur ein paar Sekunden da drauf und sagte, boah, das ist ja super. wenn das jetzt noch das könnte, dann könnten wir das super für unser ISMS gebrauchen. Wir sind jetzt mit Excel und sonst wie was und ach, das ist nicht so das Wahre und eigentlich bräuchten wir mehr Funktionalitäten und so. Und ich denke so, ja, okay, aber kann es ja nicht. Und er hat aber nicht locker gelassen und dann hat sich das noch ein Jahr hingezogen. Und dann habe ich zwischendurch mal gesagt, okay, ich gucke es mir mal unter der Haube an, ich mache mal so einen Test und so, guck mal, weil war überhaupt nicht meine Programmiersprache mich da reingearbeitet. Und wie gesagt, ein Jahr hat es noch gedauert und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und dann machen wir das offiziell. An der Uni war eh nicht die Perspektive und dann haben wir 2017 dann gesagt, okay, dann gründen wir und dann ging es los. Dann
also die Begeisterung für Open Source Software trifft auf den Anwendungsfall Informationssicherheitsmanagement durch ihren Mann.
Ja.
Und dann wurde da quasi letztendlich die
Idee geboren. Die also kurz davor hatte ich weder von Open Source so Hängeberührpunkte. Ja. Klar, jeder benutzt das, ohne das auch zu wissen. Es gibt etliches, ne? In dem Bereich, aber bis dahin hatte ich da kaum Berührpunkte und von ISMS hatte ich eigentlich auch noch nichts gehört und dann hat sich so quasi, gut, es war jetzt noch so ein Prozess von einem Jahr, aber trotzdem kam das total unerwartet und hat dann so eingeschlagen und so massiv eigentlich dann auch alles umgekrempelt, aber ich bereue keine Sekunde. Also das ist immer noch genauso spannend wie am ersten Tag und trifft eigentlich genau das, was ich gerne mache, irgendwas austüfteln und das ist so der Programmierpart, der mir da schon am meisten auch zusagt.
Ja, sehr schön. Wir sind ja im Bereich Digitalisierung, ne? Und wir haben uns ja online per LinkedIn kennengelernt. Als ich da einen Post gemacht habe und sie hatten ja dann auch kommentiert. Mhm. Und das zeigt ja auch ein bisschen, wie wichtig das digitale Netzwerken so ist. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann muss man ja oder kann auf der einen Seite die Chancen sehen und auf der anderen Seite muss man ja auch immer die Risiken sehen. So. Und Sie sind ja auch Inhaberin, Sie sind Geschäftsführerin, da beschäftigt man sich ja zwangsläufig auch mit unternehmerischen Risiken. Jetzt sind wir im Bereich Informationssicherheit, da geht es auch ganz viel um Risiken. Worauf ich hinaus will, wir reden ja über Open Source Software, die wir entwickeln und ja auch entsprechend vertreiben.
Genau.
Und bei Open Source Software, das heißt ja, dass der Quellcode völlig offen ist. So, der ist für jeden einsehbar und frei zugänglich. Und da stelle ich mir die Frage und vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie da keine Angst, dass sich jemand Ihren Quellcode, den Sie entwickelt haben, wo Sie Zeit und Energie und Leidenschaft reingesteckt haben, nimmt und ja letztendlich aus der Idee ein Konkurrenzprodukt macht, was ganz Eigenes?
Also der Gedanke ist in dem Sinne nicht fern, wenn man so von außen auf die Sache drauf guckt. Klar, dann könnte man sofort denken, wie kann man das nur machen? Da kann sich ja jeder wirklich diese Software nehmen. Aber eigentlich ist ja genau das der Grundgedanke. Also hinter der Open-Source-Bewegung steckt ja genau dieser Gedanke, dass man die Software teilt und dass andere davon inspiriert werden und ihre Ideen mit da reinbringen und dass aus dieser Gemeinschaftsarbeit dann was Großes entsteht, was man als Einzelperson oder als kleine geschlossene Gruppe so gar nicht leisten kann, weil die Software durch das Internet, also diese Bewegung fing ja schon in den 70ern an, aber durch das Internet teilt sich das natürlich auch super einfach und es über die ganze Welt sind die Entwickler oder andere Kontributoren verteilt. Und dadurch ist da gar nicht dieser Konkurrenzgedanke, sondern der Gemeinschaftsgedanke. Das ist das, was im Vordergrund steht. Und es gibt auch einen gegenseitigen Respekt, kann man sagen. Ja. Eigentlich ist es so, jemandem was wegnehmen kann man in diesem Sinne nicht, weil es gehört der Gemeinschaft. Also natürlich hat jeder Autor sein Urheberrecht, das bleibt auch so, aber das Nutzungsrecht, das ist ja über die Open Source Lizenz, also da gibt es etliche, aber ist halt eben auch ganz klar rechtlich über eine Lizenz geregelt. Und jeder kann die Software verwenden, aber jeder muss sich auch an diese Lizenz halten. Also es kann jetzt nicht einfach einer daherkommen und sich ein Stück Software unterm Arm klemmen und damit davonlaufen, ja. und dann die ganze übrige Welt nicht mehr an dem teilhaben, was er macht. Also man ist halt weiterhin auch verpflichtet, das Ganze offen zu lassen. Und von daher, das geht in die Gemeinschaft, das bleibt in der Gemeinschaft und wird immer ein Teil der Gemeinschaft sein.
Ja.
Und das Konkurrenzdenken in diesem Sinne sehe ich da so nicht.
Ja, gut, dann spreche ich mal die Frage aus, die wahrscheinlich ganz viele im Kopf haben, die so jetzt die ersten Berührungspunkte auch mit Open Source Software haben. Wir haben jetzt gerade kennengelernt, okay, freie Software dürfen andere auch verändern, andere mitgestalten und so weiter und auch nutzen unter den entsprechenden Lizenzbedingungen. Frage, womit verdienen Sie dann Ihren Lebensunterhalt, Ihr Geld? Womit wollen Sie dann Geld verdienen? Weil die Software, ein Softwareverkauf ist es ja nicht. Die wird ja frei zur Verfügung gestellt.
Genau.
Und Sie müssen ja trotzdem irgendwie mit irgendwas Ihre Brötchen verdienen.
Genau. Also die klassische Lizenzgebühr, die entfällt.
Genau.
Definitiv. Also da spart man schon mal sich, je nachdem, worum es so geht, einige tausend Euro. Klar. Die der Kunde nicht zahlt und die ich aber auch nicht als Einnahme habe.
Genau.
Aber das, was wir jetzt für unsere Kunden leisten, ist dadurch, dass die Software, mit der wir arbeiten, in der Basis ein Open-Source-Projekt ist und wir über Plugins die Funktionalitäten dazu programmiert haben, die man überhaupt braucht, um das ISMS durchführen zu können, hat man jetzt so ein ganzes, sagen wir mal, Sammelsurium an einzelnen kleineren Open-Source-Projekten, die überhaupt erstmal zu einem Ganzen zusammengeführt werden müssen. Das ist schon mal Teil der Leistung. Und da gehört dann auch dazu, dass das entsprechend getestet wird, dass auch die Kompatibilität immer gegeben ist. Das ist schon mal das, was wir machen. Wo wir dem Kunden das Ganze so zusammenbauen, dass er auch eine nutzbare Komplettlösung hat. Das ist schon mal Schritt eins. Er muss sich das jetzt nicht alles selbst rauspicken. Also wenn man in Open Source unterwegs ist, dann steckt man immer viel Zeit rein, um sich alles zusammenzusuchen.
Ja, ja.
Und wenn man das nicht möchte, weil man nicht die Zeit und nicht das Know-how hat, dann ist man da schon mal bei uns auf der richtigen Seite. Und obendrein, also da hört es ja dann auch nicht auf vom Service her, also der Schwerpunkt liegt dann halt in den Dienstleistungen. Das heißt nicht nur, dass wir die Komplettsoftware zur Verfügung stellen, wir unterstützen auch im Support, also bei sämtlichen Problematiken, die da aufkommen können, in der Bedienung, in der Installation, wenn das gewünscht ist, unterstützen wir auch, dass das Ganze entsprechend ins Netzwerk so integriert wird und auch performant ist. Und letzten Endes, dadurch, dass wir von den Plugins, die wir einsetzen zu der Software, so gut 3/4 Stand heute selbst entwickelt haben und das eben auch genau die Funktionen sind, die das ISMS letzten Endes möglich machen, sind wir da auch erster Ansprechpartner, wenn es Verbesserungsvorschläge gibt und Weiterentwicklungswünsche. Und das heißt, wir haben da auch das offene Ohr und nehmen diese Wünsche mit auf in die Roadmap. Und man ist also dann auch etwas aktiver mit an der Entwicklung, als wenn man sich der Community anschließt. Also man ist einfach bei uns näher dran dann auch. Und letzten Endes versorgen wir unsere Kunden dann auch mit schon frühen Sicherheits- und Stabilitätspatches. In der Community dauert es immer ein bisschen länger. Und da haben wir sofort auch das Auge drauf, so, wenn Schwachstellen gefixt worden sind und dann auch bekannt eben sind, dass wir dann direkt auch diese Fixes weitergeben. Und Upgrades und Updates der Software sind auch automatisch drin. Mhm. Also wir arbeiten mit so einer Abo, mit einem Abo-Modell oder Subskription. Mhm. Und das heißt, der Kunde zahlt bei uns einen jährlichen Beitrag und bekommt dann diese Leistung, die ich jetzt so erklärt habe, halt in diesem Paket. So lange, wie er das nutzen möchte.
Ja. Ja, jetzt sind wir ja im Bereich Informationssicherheit unterwegs und wir als BISA sind ja auch da ganz viel auch im KMU-Bereich unterwegs und oft hören wir auch so diese Argumente, Informationssicherheit ist teuer und aufwendig und so weiter. Jetzt haben wir ja gerade auch schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, eine Software führt sich ja nicht von alleine ein, so oft, ja, gerade im unternehmerischen Kontext, sondern es ist in der Regel so, dass man doch auch eine Einführung braucht, eine Anleitung braucht, auch, ich sag mal, in diesem Bereich Informationssicherheit, das ist ja alleine vom Thema ja schon sehr komplex, dass man da vielleicht auch ein bisschen an die Hand genommen wird. Das heißt, wie gesagt, bei KMUs ist es ja ganz oft so, dass die sagen, das ist alles zu teuer. So, jetzt bieten sie ja eine im Kern kostenfreie Software an. Das ist ja ein mega Vorteil und bieten ja parallel dazu die Begleitung an, die individuelle Anpassung, die Updates, ne, was Sie gesagt haben, die Subscriptions. Und ja, welche Skills und Fähigkeiten brauchen denn die Unternehmen im eigenen Haus? Und welche Dinge können dann vielleicht auch ja ausgelagert werden? Also Sie begleiten ja letztendlich das Unternehmen, wenn die jetzt zum Beispiel schon ein ISMS haben und sagen, okay, wir haben jetzt hier Word- und Excel-Listen und wir würden das gerne vereinfachen, dann können die sich ja an Sie wenden und haben letztendlich den Vorteil, sie brauchen keine Lizenzkosten bezahlen, sondern letztendlich nur die Individualisierung und die Begleitung, die ja auch bei jeder anderen Software nötig ist. Also sparen sie ja massiv Geld ein. Aber welche Skills und welche Fähigkeiten brauchen die Unternehmen wirklich selber? Also müssen die eine Schulung machen für ihre Software oder wie läuft das ab?
Also das sicherlich bieten wir auch die Schulung an. Ich sehe es aber so am Anfang, wenn es darum geht, die bestehenden Prozesse in der Software abzubilden, da bieten wir so eine Art Workshop an, wo die Schulung so ein bisschen implizit drin ist. Das heißt, natürlich führen wir erstmal ins System ein, versuchen die Philosophie zu erklären, die wichtigsten Zusammenhänge, damit man dann in der Lage ist, gemeinsam auf das, was im Unternehmen schon etabliert wurde an Prozesse, mit den Bordmitteln, die man eben zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte, damit man dann in der Lage ist, das umzudenken. Also das, was man hat, was sich auch bewährt hat, wie kriegt man es in die Software rein, wie bildet man das ab? Und da ist dann die Schulung automatisch schon mit inklusive. Also kleines Grundwissen und dann ist das so Learning by Doing. Und da begleiten wir bei, weil wir kennen die Software natürlich am besten und wir können dann schon effizienter durchführen. Und sagen, am besten ist es, wenn wir in Schritt 1 uns jetzt erstmal Gedanken machen über die ganze Struktur in der Software, wie man es aufbauen will, weil man sich einzelne Arbeitsbereiche da auch gestalten kann. Und da stellen sich halt ein paar Fragen, wie soll die Software genau genutzt werden? Und da muss man halt so ein bisschen in die Organisation reingehen und schauen, wie die strukturiert sind, aufgebaut sind, wer da eigentlich welche Aufgaben hat. Und dann schauen wir dann zusammen, dass wir das so abbilden. Das heißt, besondere Skills sind eigentlich in dieser Aufbauphase insofern gefragt, als dass man die Strukturen seines Unternehmens natürlich schon sehr gut kennen muss. Auch am besten schon etwas Erfahrung in dem ISMS hat, wie das funktioniert im Unternehmen, wo es hakt vielleicht auch, was will man genau auch angehen und verbessern. Und wenn man diese Erfahrung jetzt nicht mitbringt, dann macht es schon Sinn, das zusammen mit einem Berater zu machen, der wiederum aus seiner Erfahrung in den vielen verschiedenen Unternehmen weiß, was ganz gut funktioniert und was eigentlich nur auf dem Papier gut klingt, aber in der Praxis dann doch zum Scheitern zu verurteilen ist. Und von daher denke ich mal, ja, also das Skillset ist überschaubar. Das, was das Unternehmen nicht mitbringt, kann es sich durch erfahrene Berater auf jeden Fall dazu holen.
Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Liane Hampe. Und hören Sie gleich rein in den zweiten Teil. In diesem geht es dann noch einmal um die Themen Digitalisierung, Informationssicherheit und ab welchem Zeitpunkt es für Unternehmer sinnvoll ist, ein ISMS-Tool einzusetzen. Also hören Sie gleich rein in den zweiten Teil.